Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistzeit. Und we did it again, Thorsten. Was haben wir wieder mal gemacht? Worum geht's heute?
Ja, wir haben uns der Jahreslosung gestellt. 2025, das ist ein uralter Auftrag unserer Arbeitsstelle. Es ist immer wieder herausfordernd, es ist immer wieder schön. Und hier sind wir mit unserer Auslegung von Prüfet alles und behaltet das Gute.
Ja, also das ist deshalb eine Folge, wo wir jetzt unsere laufende Staffel, unser laufendes Dossier, gibt's was Neues von Gott, ein wenig unterbrechen, aber wer weiß, vielleicht gibt's ja hier auch ein paar Neuigkeiten von Gott in dieser spannenden Jahreslosung. Ja,
vielleicht kommt Gott vor, man sollte es nicht ausschließen.
Ja. Ich hatte ein kleines Déjà-vu, Thorsten, mit der letzten Jahreslosung. Mhm. Wir erinnern uns, 2024, da war auch so ein eigenartiges Alles, was ihr tut, lasst es in Liebe geschehen, tut's in Liebe, fand ich damals schon ein wenig überfordernd. Und als ich es jetzt wieder las, dachte ich, oh, meine Güte, wie soll das werden? Wer will so leben? Prüfet alles und behaltet das Gute. Weil ich irgendwie so als erste Reaktion dachte, oh, wenn ich also die Brückenstatik prüfen müsste von der Brücke, über die ich da heute Morgen über den Rhein gefahren bin, oder wenn ich prüfen müsste, ob der Arzt, bei dem ich heute Morgen Termin hatte, auch wirklich ordentlich Medizin studiert hat. Ich käme ja auf keinen grünen Zweig mehr. Das war meine erste Reaktion, wo ich sofort gemerkt habe, oh, da müssen wir uns näher mit beschäftigen. Ja. Das kann ja so nicht gemeint sein. Was war deine erste Reaktion?
Ja, ich sag mal so, schockverliebt war ich nicht in die Jahreslosung. Ne? Ja. Also es ist auch sehr allgemein, nicht? Also ja, kurz und griffig, aber so, dass sie fast überlogisch ist. Also irgendwie ahnt man das ja und so. Du kannst nie absolut blind vertrauen, aber es ist irgendwie auch so banal, wie jedes Ding hat zwei Seiten. Das kannst du auch nicht in jeder Situation des Lebens anwenden. Ne? Also ich denke, diese Jahreslosung, ein bisschen schöner sind sie schon, wenn sie eine Geschichte haben. Und wenn man eintauchen kann. Diese kurzen Sätze ohne Zusammenhang sind eine Herausforderung. Aber an Herausforderungen kann man auch wachsen. Und so mit ein, zwei Wochen Arbeit sah die Welt schon wieder anders aus.
Ja, also wenn man dann eben denkt, das ist doch eine Binsenwahrheit, prüfet alles und behaltet das Gute. Warum um aller Welt haben die das ausgesucht? Mhm. Nochmal ganz kurz, wer sucht das aus? Die Abkürzung ist, glaube ich, ÖAB oder Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Bibel lesen. Und das muss man unterscheiden. Jahreslosung hört sich zwar so an wie die Herrnhuter Tageslosungen. Die Herrnhuter Tageslosungen werden auch ausgelost, aber die Jahreslosungen dieser ökumenischen Arbeitsgemeinschaft, die werden auf viele, viele Jahre im Voraus schon bewusst ausgesucht, seit 1930, oder?
1930, genau.
Also es ist eine lange Geschichte, einfach das nochmal zur Grundinformation. Und du hast es schon gesagt, wir haben dann einfach das getan, was wir sowieso immer tun, aber jetzt noch viel begründeter tun, eintauchen in die Welt der Jahreslosung. Thorsten, du hast geschrieben in unseren Materialien, auf die ich am besten hier direkt mal gerade noch hinweise. Also, wir von Focus Theologie stellen jedes Jahr, so November, stellen wir Materialien, Arbeitshilfen zur Jahreslosung her, sind mal wieder etliche Seiten geworden, von denen wir uns versprechen, dass jeder und jede, die das liest, Lust hat, mit der Jahreslosung was zu machen, persönlich oder vielleicht auch erwachsenenbildnerisch, eine Predigt oder irgendwelche Veranstaltungen. Und das ist jetzt zum Download bereit unter www.focustheologie.ch. Also echte Empfehlung. Es gibt viel gutes Material und wir hoffen, dass unser Material auch brauchbar ist und Menschen beflügelt und motiviert. Das war die kleine Werbeanzeige für uns selbst. Aber jetzt ganz wichtig, der erste Brief an die Thessalonicher, da stammt diese Jahreslosung raus. Und du hast geschrieben in unseren Unterlagen, das ist eine Welt ein bisschen jenseits unserer Vorstellungskraft. Was meinst du damit?
Also das fand ich dann doch ganz spannend, sich darauf einzulassen. Prüfet alles und behaltet das Gute. Das klingt ja erstmal so wie bei einer Weinprobe oder so, dass der Verkäufer da sagt, ja, alles mal verkosten und guckt, was euch schmeckt und so. Und es ist aber nicht so allgemein oder so speziell, sondern Erster Thessalonicher Brief, da steht's drin, ein Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki am Ende. Jetzt muss man wissen, es ist der älteste Text des Neuen Testaments, um das Jahr 50 geschrieben, 49-50. So, dieser Brief entsteht in der Zeit, als es kein Evangelium gibt, kein Markus, Matthäus, Lukas, erst recht kein Johannes. Das ist eine Zeit, als es kein Römerbrief gibt, keine paulinische Rechtfertigungstheologie, keine Klärung, was mit Gesetz und Israel und Kirche und Geistesfragen ist. Es gibt überhaupt kein christliches Neues Testament. Es gibt überhaupt keinen christlichen Kanon. So, es sind Menschen, höchstwahrscheinlich, ist ja in historischer Forschung immer so, die wahrscheinlich einen Hintergrund aus den Völkern haben, Menschen aus Thessaloniki, die große Sympathie wohl für das Judentum hatten, die in der Nähe der Synagoge wohl gelebt haben, so ideell mit dem Herzen viel Respekt davor hatten und die Paulus mit seiner Verkündigung von Jesus Christus gewonnen hat. Sie sind Christen geworden, sie haben sich zu Jesus Christus gewandt. Das ist ihre Basis. Das heißt, sie kennen durchaus die heiligen Schriften Israels, höchstwahrscheinlich. Also sie haben irgendwas in der Hand. Aber es ist eben wirklich eine Zeit, kein Neues Testament, keine kirchlichen Ämter. Nichts ist klar, nichts ist durchgearbeitet, gar nicht das Verhältnis zwischen Jerusalem und der Peripherie, Paulus und den anderen, ganz viel ist noch in Gärung. Es ist so eine Nullpunktsituation des Christentums und das ist natürlich was Besonderes. So, und in der Situation kann man nicht sagen, alles ist geklärt, wer was zu sagen hat, der Kanon, die Bekenntnisse, nichts ist vorhanden. So, und in dieser Situation ist dieses alles jetzt tatsächlich nicht auf erstmal alles bezogen, was man sich denken könnte. Also nicht prüft morgens, was weiß ich, die Marmelade, ist sie noch frisch, prüft beim Handel, guckt, ob der Fisch irgendwie, riecht er schon, das Fleisch, oh Gott, ist es irgendwie falscher Hintergrund, Götzenopfer. Also es ist nicht auf alles bezogen, sondern es ist ein klarer Zusammenhang bei Paulus. Zusammenhang ist prophetische Rede. So, das ist für diese Gemeinde wichtig, wesentlich typisch, dass sie ja zusammenkommen, dass sie ihren gemeinsamen Glauben feiern und sie rechnen damit, dass sie sich jetzt nicht nur austauschen mit dem, was jeder so erlebt hat und was jeder sich wünscht, sondern sie rechnen damit, dass sie offen sein können für Gott, für das Wirken des Heiligen Geistes und dass Menschen aus der Gemeinde aufstehen und in irgendeiner Weise, und wir wissen es ja auch nicht so genau, reden im Geist Gottes, reden von Gott her, reden mit dem Eindruck und dem Bewusstsein, Gott hat ihnen etwas aufs Herz gelegt, Gott hat ihnen etwas wichtig gemacht. Sie teilen etwas, nicht als eine Idee, sondern als etwas, was sie als prophetisches Reden von Gott her empfinden. So, und in dem Zusammenhang sagt Paulus, dämpft den Geist nicht, so, also wehrt das nicht ab, bleibt in dieser Praxis, gebt Raum für prophetisches Reden von Gott her, aber werft euch auch nicht blind auf die Knie vor allem, was gesagt wird, kauft nicht alles komplett und völlig naiv, sondern ihr als Gemeinschaft sollt das prüfen. So, das ist der Zusammenhang und das fand ich dann doch auch sehr spannend.
Ja, man sagt ja oft, höre ich so Vergleiche, dass man sagt, ja, unsere Situation heute, das ist doch vielleicht ganz ähnlich wie diese Situation damals und so. Das fände ich noch interessant, von dir zu hören oder auch mit dir zu besprechen. Inwiefern kann man die Situationen, das ist ja immer schwierig, finde ich, sowieso. Also, weil wir ja historisch gesehen nicht einen unmittelbaren Zugang haben. Aber inwiefern kann man es vergleichen? Inwiefern sind solche Vergleiche überzogen? Ich dachte zum Beispiel, dass doch dieses heutige extreme Sehnen und Streben nach Klarheit, Eindeutigkeit, auch wieder nach Menschen, die dann auftreten und die einem das Gefühl geben, ja, genau so ist es, die Dinge sind doch klar und denen folgt man dann. Also dieses Bedürfnis, verständliche Bedürfnis nach Orientierung, da dachte ich, das könnte vielleicht eine Parallele sein. Was denkst du dazu? Wo siehst du Parallelen oder wo würdest du auch sagen, nee, das ist schwierig, solche Vergleiche zu ziehen?
Ja, also ich würde grundsätzlich mal warnen. Ne? Es gibt manchmal so eine Neigung, die Texte sich ganz nah ranzuholen und dann sagt man, die Texte damals waren in einer multikulturellen Welt, das war im Römischen Reich, das war ein Vielvölkerstaat und überall in jeder Stadt lebten die Menschen aus allen Regionen und allen Religionen und es war ein Riesenmarktplatz, der Verkündigung und Glaubenssätze und das ist ja, kennen wir ja von heute auch. So, und in dieser Zeit der Vielfalt und Pluralität ist es einfach ein starkes Angebot zu wissen, Jesus allein ist die Antwort.
Ja, ja.
Lass uns nicht von dem Pluralismus dieser Welt. Und es ist alles gut gemeint, ich verstehe das auch. Es ist nicht so. Es ist eine Welt, die anders ist, als wir sie uns vorstellen können. Glaubt, das wird von allen, die jetzt, was weiß ich nicht, Altertumswissenschaften und so studiert haben und so chronisch unterschätzt, wie extrem anders natürlich das ist. Wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, wie hart, wie grausam, wie brutal antike Lebenswelten waren. Wie selbstverständlich es eine Mehrklassengesellschaft gab mit Sklaven und Sklavinnen, die nicht als Menschen im Vollsinne zählten. Es war Besitz. So, es waren Dinge, du konntest sie schlagen, du konntest sie sexuell gebrauchen, wann immer und wie immer du wolltest, ohne Konsens, ohne irgendwas, Männer jederzeit. Viele Menschen, erheblicher Anteil, Viertel, Drittel, waren nicht frei. Andere waren gefangen, waren fremd, waren barbarisch, waren unter der Decke vieler Vorurteile und Zuschreibungen drin. Es gab jüdische Gemeinden, es gab die Synagoge, so die hatte ihre Freiräume, sie war eine Welt für sich. Man lebte nicht Multikulti und heirate kreuz und quer. Das machte man gar nicht so, das kam vor. Es gibt für alles Ausnahmen. Unterm Strich aber ist es eine Gesellschaft, die sehr hierarchisch war. Gesellschaft, in der Männer das Sagen hatten über Frauen, in der die Römer das Sagen hatten über allen. Freie über Gefangene, gebildete Besitzende über Arme. So, es war immer völlig klar, wer oben steht und wer unten. Es gab quasi nie Beziehung auf Augenhöhe. Seltene Ausnahme sind Freundschaften freier Männer. Das waren kleine Inseln der Augenhöhe und der Gleichberechtigung. So, ansonsten gibt's das gar nicht. Es ist auch alles geklärt. So, der Vater in der Familie sagt, was läuft, was geht, wie du heiratest, wie du wohnst, was du machst. All diese Dinge. Und natürlich auch diese Politik, die nicht auf Mitbestimmung setzte. Es gab kleine Käbeleien zwischen, ja, dem Kaiserhaus und altrömischen Eliten. Im Großen und Ganzen aber ist es eine Welt sehr, sehr anders. Du gehörst irgendwo zu. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Du bist kein Individuum, kein Einzelner, der in dieser Welt irgendwie frei ist. Du bist, was du bist, durch die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, zu deiner Familie, zu deinem Stand, zu deiner Klasse. Und auch die Christenheit, naja, die bildet hier eine neue Gemeinschaft. Und das ist Skandal, das ist auch herausfordernd für die ganze Umwelt, dass die Leute hier auf einmal rausfallen aus ihren bisherigen Bezügen. Für die gilt jetzt die Binnenlogik ihrer Gemeinschaft. Die sind keine Individuen. So, du bist in dieser Gemeinschaft, du kannst da auch nicht aus der Reihe tanzen oder so. Der erste Thessalonicher Brief handelt davon, man könnte modern sagen, welcher Druck ausgeübt wird, wie man richtig lebt, was sexuell gilt in der Ehe, im Miteinander und so weiter. So, das muss man sich noch ein bisschen klar machen. Und dann kann man versuchen natürlich, das für sich heute fruchtbar zu machen. Wenn man aber ein bisschen ehrlich sein will und ein bisschen Zeit hat, ist, glaube ich, immer gut, den Abstand zu ehren, denn er ist sehr real.
Ja. Vielleicht vertiefen wir das an der Stelle doch direkt, bevor wir unter Umständen noch so mal so ein bisschen den Kontext abschreiten, damals Thessaloniki und so. Können wir mal gucken, wie sich das Gespräch entwickelt. Aber du hast schon darauf hingewiesen, dieses alles bezieht sich eben auf das, was da von Menschen kommt, die jetzt durchaus diejenigen sind, die Orientierung geben wollen, die beanspruchen auch inspiriert und geisterfüllt zu sprechen. Und ich empfinde das jetzt, also man kann sich dieses Thema auch im Umfang, im Umfeld dieser Verse, Vers 21 im Kapitel 5 deutlich machen. Die Verse 16 bis 18, da geht es letzten Endes, geht es da schon richtig los, weil Paulus schreibt, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und sagt Dank. Also Wenn du dem so ein bisschen nachgehst, dann merkt man sofort, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Geisterfüllung und Psalmen, Hymnen, geistlichen Liedern. Da geht Paulus in anderen Briefen drauf ein. Gebet ohne Geist ist neutestamentlich gar nicht dankbar. Und die Freude ist eine der großen Früchte, die der Geist Gottes reifen lässt. Also schon in den Versen vor der Jahreslosung geht es unmittelbar wirklich mit dem, was interessant ist. Dieser älteste Brief, den wir von Paulus haben, gibt uns tatsächlich einen Einblick in das charismatische Erleben, in das Wirken des Heiligen Geistes in dieser frühen Kirche. Und es geht dann unmittelbar, Vers 19, 20 geht's weiter. Die Verse finde ich persönlich sehr wichtig und unerlässlich, um die Jahreslosung einigermaßen einzuordnen. Paulus schreibt, den Geist bringt nicht zum Erlöschen, prophetische Rede verachtet nicht. Und jetzt bezieht sich dieses alles, wie du gesagt hast, ganz genau da drauf. Und ein Markenzeichen für mich, wenn es um den Heiligen Geist geht, ist Freiheit. Jetzt hast du natürlich gesagt, im damaligen Kontext ist das etwas ganz anderes, was wir da heute drunter verstehen. Und doch, Thorsten, ich würde gerne das mal einstreuen, findet hier nicht so etwas wie eine, naja, wir sprechen öfters von Demokratisierung, aber es ist ja schon interessant, hier treten jetzt Leute auf und das ist auch in Ordnung, dass da Einzelne mit gewissen Ansprüchen auftreten und jetzt spricht Paulus aber doch der Gemeinschaft der Gläubigen eine große Kompetenz zu, er traut es ihnen zu, vielleicht mutet er es ihnen sogar auch zu und sagt, hey Leute, das könnt ihr nicht alles eins zu eins nehmen. Ich finde, als erstes bescheidet er sich ja selbst, weil letzten Endes ist ja auch er einer von denjenigen, die sagen, ich bin geisterfüllt, ich habe auch den Geist Gottes, ich habe auch etwas beizutragen. Das heißt also, er nimmt sich ja wie selber auch hier zurück und sagt, ja, ihr müsst auch das prüfen, was von mir kommt. Ihr müsst aber auch das prüfen, was von den Prophetinnen und Propheten kommt. Es ist doch schon, also auch wenn es durch unsere Brille heute gelesen ist, ist es schon so eine gewisse, ja, Checks and Balances, oder?
Wie? Ja, und ich finde, man kann hier auch Demokratisierung sagen, das ist jetzt ein bisschen steil, aber muss auch ein bisschen steil gehen, damit irgendwas was haften bleibt. Das ist ja wirklich auffällig, es ist ja eine antike Gemeinschaft, so, und dafür, dass es das ist, ist es wiederum eine ganz komische Gemeinschaft, dass nicht klar ist so richtig, wer das Sagen hat. So Paulus irgendwie schon als Apostel und so, ja, aber in der Tat, er lässt ihn den Freiraum und er glaubt, Christus ist gegenwärtig, der Geist ist gegenwärtig, der Geist wird in ihrer Gemeinschaft reden, aber was am Ende gilt, erweist sich in einem Prüfprozess, an dem die ganze Gemeinde beteiligt ist. Das ist natürlich enorm, so, ne, dass Paulus nicht sagt, und jetzt erkläre ich den Dingsbums, meinen totalen Buddy, hier für euren König, Priester, Prophet, wie auch immer, der sagt euch, was läuft oder so. Das macht er nicht. Und das ist spannend. Paulus ist ja durchaus jemand, dem Fanatismus nicht fremd ist. Er war ja ein Fanatiker. Ja. Er hat für aus Fanatismus getötet oder, naja, sagen wir mal, sich einverständlich zu Tötungen verhalten, sagen wir es mal so höflich. So, er ist aber ein Fanatiker im Heilungsprozess. Das macht er nicht mehr. Er will nicht mehr zwingen, er will nicht nötigen. Er lässt diesen Freiraum, dass er die Gemeinde Christus und dem Heiligen Geist anvertraut und sicher ist, dass das kriegen die hin. Das kriegen die miteinander hin. Und das ist natürlich enorm, so dass hier eine Gemeinschaft entsteht, die die anderen Gemeinschaftsgrenzen, vor allem Freie und Unfreie, aber auch aus den Juden, aus den Heiden und ja später auch Frauen und Männer oder hier vielleicht auch schon, ist kein Thema im Thessalonischen Brief, aber es ist bei Paulus ein Thema. Alle anderen Gefälle und Gefügungen werden aufgehoben durch die Gemeinschaft im Christus, im Heiligen Geist. Das ist ganz enorm.
Ja, und ich finde, man kann das bei Paulus ja selber auch nachprüfen. Und zwar an einem Thema, was ja für das Anliegen oder das auslösende Moment des Thessalonicher Briefes sehr, sehr wichtig war, nämlich die Leute kommen zum Glauben an Jesus Christus, sie finden hinein in eine neue Gemeinschaft. Sie werden dadurch auch aus alten Strukturen, alten Voraussetzungen herausgelöst. Das Ganze beginnt sich jetzt neu zu sortieren. Sie machen die Erfahrung, die ersten Menschen unserer Gemeinschaft sterben aber. Und es gab damals schon das Gefühl und auch die Überzeugung, dass mit dem vollendeten Reich Gottes und mit der Wiederkunft Christi dauert nicht lange. Und eine Frage in diesem ersten Thessalonicher Brief, die da anscheinend im Hintergrund schwingt, ist, ja, was ist jetzt mit denen? Haben die einen Nachteil, dass sie gestorben sind? Und da versteift sich, aber da macht Paulus ein paar Aussagen, die sind dann schon heftig. Ne? Also das dauert nicht mehr lange und ja, die werden sozusagen irgendwie aufbewahrt und dann werden wir gemeinsam mit denen dem Herrn entgegengerückt und so. Und dieser Paulus ist aber fähig zur theologischen Selbstkorrektur. Das heißt, er lässt sich überprüfen, er prüft auch sich selbst. Später hat er dann andere Äußerungen dazu gemacht.
Genau, das ist interessant. Das ist ja ein Thema, wo wir nach 2000 Jahren auch ein bisschen erstaunt sind, so dass die geschockt sind. Aber einige sind von uns gestorben. Ist alles eine Lüge oder so? Ja. Wo wir sagen, ihr Junge, beruhigt euch. Ihr werdet alle sterben. Keiner von euch wird dem Herrn wiederkommen sehen. Ja, beruhigt dich jetzt erstmal. Aber für die war es ein Schock, weil sie davon ausgingen, wir haben jetzt Jesus gefunden und bald werden wir alle ihn sehen. Und das haben sie nicht auf die Kette gekriegt, dass ein paar weg sind. Ja, wo sind die denn jetzt? Ja. Sind die jetzt, was weiß ich, im Totenreich oder so, wie die Umgebung das sagt? Im Judentum war es ja nicht mal ganz klar. Für manche war alles aus, für andere war es unklar. Es war keine definierte Lehre da. Du guckst ins Alte Testament, du guckst ins Septuaginta, bist völlig ratlos.
Hast du alles Mögliche.
Alles ist denkbar. So, ne? Und da hat man schon ein Problem. So, ne? Und die Ansage des Paulus ist klar und deutlich. Du hast es gesagt, es ist hier. Der ganze zweite Thessalonicher Brief hat wesentlich damit zu tun, dass er ein bisschen gerade zurück, weil wahrscheinlich inzwischen ganz viele tot sind aus dieser Generation. So, und auch im Neuen Testament, so wir sehen, es gibt ein paar Stellen, wo klar ist, die erwarten, Jesus wiederkommen zu sehen als den Herrscher dieser Welt. Und naja, es ist bei keinem passiert. Und da haben die alle Arbeit mit, auch der zweite Petrusbrief und woanders und so, auch ganze Offenbarung des Johannes. Es wird gestreckt. Die Erwartung des wiederkommenden Herrn muss gestreckt werden, inzwischen seit 2000 Jahren. Da kriegst du Dehnungsstreifen, ne, im Glauben und so. Aber es geht wiederum auch. Ne? Also Paulus macht das auch, nimmt hier Anpassung vor, am Ende tatsächlich Korrekturen, dass er eine solche radikale Form der Naherwartung irgendwann nicht mehr vorhält in seiner Theologie.
Ja, das finde ich schön, finde ich auch für unseren Umgang mit diesen biblischen Autoritäten, finde ich das einen ganz wichtigen Impuls, der hier von der Jahreslosung ausgeht. Ich habe mich mega gefreut, Thorsten, dass wir mit dieser Jahreslosung die Möglichkeit bekommen, auch nochmal ein Thema aufzugreifen oder hier heute zu streifen, was wir schon mal auf der Pfanne hatten. Dieses ganze Thema Zeitgeist. Zeitgeist als einer, ja, dort ist dieses ganze Geistvokabular wieder neu lebendig geworden. Wir haben das ja aufgearbeitet, werden wir hier nicht wiederholen. Aber da spricht man von Geistern als von Kräften, die an unserer Kultur zehren, die in die eine oder die andere Richtung wollen. Und jeder bedient sich des Zeitgeistes, um Veränderungen zu rechtfertigen oder Veränderungen zu kritisieren. Es gibt ein paar wenige, die sind sehr begeistert vom Zeitgeist. Aber insgesamt haben wir gesagt, wirklich eher eine Zeitgeist-Skepsis bis hin auch zu Kulturpessimismus. Und dieses Ding böser Geist und schlechter Geist, das wird ja bei vielen auch so abgehandelt unter dem Stichwort Heiliger Geist versus Zeitgeist und so weiter. Und das würde ich jetzt gerne mit dir in den nächsten Momenten vertiefen. Die Jahreslosung als ein brauchbares Instrument zur Zeitgeist-Navigation. Was haben wir da gemeinsam erarbeitet?
Ja, wir haben so ein bisschen rumgehirnt, uns ausgetauscht, gesprochen, geprüft und so. Also man kann sagen, so erster Thessalonicher Brief, die Hauptbotschaft, ne, die wird ja im Laufe des NTs immer mehr zurückgenommen. Aber dieser Vers bleibt eine Wahrheit, eine Einsicht, von der wir behaupten würden, sie zieht sich durchs ganze Neue Testament hindurch und sie wird ausgeweitet auf andere Bereiche. Thessalonicher Brief, tatsächlich prophetische Rede in den Zusammenkünften, da gilt das, alles zu prüfen, das Gute zu behalten. Wir sehen, Paulus hat ja je länger, je mehr Kontextualisierungsherausforderung. Korintherbriefe dafür sehr einschlägig, den Römern ein Römern, den Jude ein Jude. Und sogleich merkt er, also ja, grundsätzlich schon, und aber, den, die ohne Gesetz wie ohne Gesetz, ich bin aber im Gesetz Christi, er muss prüfen. Und das wird durchgespielt an Speisevorschriften, am Sozialverhalten, an immer mehr Themen, Umgang mit Frauen und Macht und Predigt und so. Er muss überall eigentlich solche Prüfverfahren einrichten. Heißt, dieser Satz, prüfet alles und das Gute behaltet, ist nicht nur für die Prüfung der Prophetie im Gottesdienst, es ist generell eine paulinische Linie, dass du einfach schauen musst. Und wir würden, oder ich jetzt würde behaupten, das ist ein wahnsinnig starker Kompass, sich das mal so mitzunehmen, wenn man sich zu seiner Zeit verhält. Und man sagt, in was für einer Zeit leben wir, was ist heute los, was sind die Herausforderungen, was sind so die Stürme, die Winde und Wellen unserer Zeit. Wie können wir mit unserer Zeit umgehen? Nun, jetzt mal sehr kurz gefasst, wenn du diesen Kompass hast, prüfet alles und das Gute behaltet, ist das erstmal eine Schluckimpfung, das schützt dich vor zwei Abwegen. Der eine Abweg ist, du musst gar nichts prüfen, weil du schon alles weißt. Du musst nicht prüfen, schon gar nicht die Gemeinschaft prüfen lassen, sondern du selbst hast, weißt, bist dir sicher, hast absolute Gewissheit. Du weißt immer schon, die Welt ist am Durchdrehen, alle drehen frei, alle sind irre geworden, du bist irgendwie ganz klar. Das geht mit dem Satz nicht, du bleibst offen. Du musst prüfen, so du musst schauen, du weißt es nicht immer schon, du musst es herausfinden, was gilt. Das andere ist auch klar, jede umfassende Skepsis, dieses es gibt kein richtiges Leben im Falschen und so, ist auch ein Irrweg. Es gibt Gutes, was es zu behalten lohnt, und du musst dich auch entscheiden können. Du kannst nicht dein Leben lang alles in der Schwebe lassen, alles immer offen lassen. Du musst irgendwann auch sagen, ich wähle das Gute. Es gibt Gutes in jeder Situation. Ist nie alles schlecht, sondern ich glaube, irgendein Weg ist zumindest besser und manches ist gut, und da bleibe ich dabei. Ich halte das für einen sehr hilfreichen Kompass, so zur Zeitgeistnavigation. Das können wir ja vielleicht noch mal so ein bisschen durchdeklinieren.
Ja, Zeitgeistnavigation, vielleicht durchaus durchdeklinieren jetzt im Hinblick auf das Thema, was wir ja auch schon mit Hilfe von Fritz Stern behandelt haben, wo einiges in unserem Dossier Zeitgeist auch zu lesen und zu hören ist. Dieser Kulturpessimismus, dieses der Untergang naht, die Apokalypse kommt. Es gibt ja durchaus auch Beispiele therapeutischer, guter Apokalypse, wo der Klassiker in der Bibel wäre Ninive, ne? Der Prophet verkündigt den Untergang der Stadt, das Erstaunliche geschieht, die Leute kehren um, sie nehmen das Recht in Anspruch, wir können auch anders weiterleben und so weiter, und die Stadt geht dann eben geht nicht unter. Also ich habe so den Eindruck, ja, lässt sich vielleicht durch die Geschichte auch immer wieder verfolgen. Es gibt ja durchaus apokalyptisches Reden, was hilfreich ist, aber es gibt auch unheimlich viel Schädliches. In die Richtung könnten wir das jetzt ein bisschen verfolgen.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine Stimmung, die wir weltweit im Moment haben. Ich würde es auch für die dominante Stimmung halten. Viele Untersuchungen zeigen so, Menschen sind aufs Globale, aufs Ganze weit mehrheitlich planlos, visionslos, haben überhaupt nicht mehr das Gefühl, es entwickelt sich alles zum Guten, alles läuft irgendwie positiv, sondern es gibt quer durch unterschiedliche Kontinente auch einfach so eine Krisenstimmung, alles geht den Bach abwärts, alles geht den Bach runter und so. Das gibt's natürlich in verschiedenen Schattierungen, also manche sind seit 150 Jahren irgendwie sicher, der Kapitalismus zerstört uns, saugt uns aus, alles irgendwie ganz schwierig. Für andere ist die ganze aufgeklärte liberale Moderne geradezu ein Feind. Es gibt klassische Feinde der liberalen Moderne, autokratische Systeme und Regime, die sehr von oben nach unten denken, sehr auf die Spitze, wo starke Männer immer so den Weg vorgehen. Die sind seit jeher antiliberal und antidemokratisch. Zwischen müssen wir doch sagen, dass viele, viele liberale, demokratische Gesellschaften infiziert sind von dieser antiliberalen Grundhaltung, USA hat das dieses Jahr gezeigt. So, man will im Grunde starke Männer an der Spitze. Man will Führung, man will Eindeutigkeit. Man glaubt nicht mehr an das demokratische Versprechen, dass eine Gemeinschaft im Miteinander in Vielfalt und Toleranz Kompromisse finden kann. Man will das gar nicht. So, jetzt aktuell, diese Woche, wo wir das aufnehmen, Südkorea.
Ja, heftig.
Ein Land ja irgendwo auf einem westlichen Pfad, demokratisch, Menschenrechte. Ja, hat auch einen Präsidenten gewählt mit knapper Mehrheit. Man nennt ihn manchmal so einen Klein-Trump, der mit antifeministischen, Anti-Minderheiten-Sprüchen die Wahl betrieben hat, für Autorität, für Stärke, für Militär sich aussprach, der jetzt in der politischen Krise, ja, was fällt ihm ein? Nicht Verhandlungen, nicht Diskussion, Militärrecht. Er lässt das die Armee aufziehen im Parlament. Es wird nach ein, zwei Tagen abgeblasen sofort. Aber wir sehen diesen Mechanismus, ne? Die Sehnsucht nach Stärke, nach Eindeutigkeit, nach Klarheit und vor allem dieses schwarze Bild von dem, was man als moderne Gesellschaft empfindet, das wird alles als Bedrohung erlebt und man sehnt sich zurück nach einer eindeutigen guten Vergangenheit, die es nie gab. Aber man sehnt sich danach. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Krise unserer Zeit.
Und was diese Kräfte in der Geschichte immer wieder geschaffen und bewerkstelligt haben, hat sich dann einfach nicht bewährt. Man hat sich die Augen gerieben und hat gesagt, was ist da passiert? Wie konnten wir nur? Das wurde ja sehr deutlich, als wir mit Kirstine Fratz auch gesprochen haben, die das ja schön ausgeführt hat. Also die Kollateralschäden, die sind da spürbar. Ich wurde auch nochmal erinnert an das wunderschöne Buch von Rutger Bregmann, dass der Mensch im Grunde gut ist, wo er ja also über hunderte von Seiten eigentlich dem nachgeht, was er so diese Fassadentheorie nennt, wenn es dann drauf ankommt in den Krisen und so, und dann packt der Mensch so sein wahres Wesen aus. Er widerlegt das sehr schön und er sagt aber auch, in vielen Stellen macht er eben auch deutlich, es scheint da etwas in uns zu geben, was vermutlich zu tun hat mit der Entwicklung unserer Spezies Homo sapiens, dass wir eine hohe Affinität haben gegenüber allem, wo es gefährlich werden könnte, das Negative, die negativen Nachrichten, die Befürchtungen, irgendwie evolutionsbiologisch liegt uns das insgesamt näher. Ich denke, das spielt bei vielen ja auch, also insgesamt spielt das eine große Rolle. Ich habe manchmal echt den Eindruck, oder ich verstehe Menschen, die sagen, ich halte diese Dauerbeschallung mit schlechten Nachrichten, mit Weltuntergangsszenarien, mit wie schlimm das alles wird und so weiter, das halte ich fast nicht mehr aus. Wir kennen mittlerweile News Avoidance. Menschen suchen einen Weg auch durch dieses zugeschüttet werden mit dem Negativen, mit dem Schrecklichen, mit dem Düsteren, was da auf uns zukommt. Ich hielt es für ganz spannend, wenn wir jetzt nochmal mitten hinein in dieses, ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeitgeist gefühlt nochmal. Was heißt es jetzt zu sagen, prüfet alles, das Gute behaltet? Ich würde zunächst mal sagen, das setzt doch voraus, Leute, es gibt viel Gutes. Es gibt viel Gutes zu entdecken. Lasst euch das nicht nehmen. Schüttet das Kind nicht mit dem Bad aus. Macht die Augen auf. Es geht hier auch um eine Wachheit, eine Achtsamkeit, auch für das Gute. Das wäre für mich ein Aspekt, wo ich denke, ja, das ist eine Botschaft hinein in unsere Frage nach Zeitgeist. Und wo weht der her und wo will der hin jetzt an dieser Stelle, wo wir es mal ein bisschen versucht haben?
Ja, würde ich auch sagen. Und ich nehme aus diesem Vers auch einen geistlichen Appell, nicht naiv und euphorisch zu sein, aber so optimistisch, wie es möglich ist, auch schlicht, weil es nötig ist. Und du hast es beschrieben, ich glaube, das ist ja auch ganz schlicht so, es ist eine evolutionäre Veranlagung von uns, dass wir der Warnung viel mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen als der Entwarnung. Wir leben in einer Generationenkette, wo die Angsthasen überlebt haben, sie wurden halt nicht weggebissen von der Schlange oder sonst wie. Und man versteht das ja total, ne? Also jetzt immer cool und sicher, bist du schnell tot, kommt vor, ne? Die Ängstlichen überlegen länger. Aber die normale Welt kommt halt nicht so ständig mit Dauerkrisen und Katastrophen. Im Moment haben wir eine Medienwelt, die ganz schlicht an Algorithmen ablesen kann, Wahrnehmung, Stress, negative Nachrichten flutschen sehr viel besser als Entwarnung, als irgendwie alles ist kompliziert, aber in Ordnung oder so. Es interessiert uns nicht. Und wir müssen, glaube ich, hier eine kulturelle Evolution nachvollziehen. Wir sind nicht geeicht darauf, ständig im Warnungs- und Alarmierungsmodus klarzukommen. Das funktioniert gar nicht. Wir werden irgendwann abstumpfen, wir werden gereizt, wir werden wütend. Wir kriegen auch absurd schlechte Vorstellungen von der Realität. Ich lese nicht selten auch in Schweizer Zeitungen so über Deutschland. Da habe ich das Gefühl, in Deutschland brennen die Straßen und alles Elend. Die Leute haben Hungerbäuche, nur noch Mord und Totschlag auf den Straßen. Ist gar nicht wahr. Ich bin jede Woche in Deutschland. Also das Bild ist viel schlechter als die Realität. Allgemein haben wir eine Katastrophenwahrnehmung von Europa und Niedergang und kranker Mann. Das ist absurd, absurd. Ich bin alt genug, mich an Zeiten noch erinnern zu können, wo vieles komplizierter war, anstrengender, weniger gut. Das ist wirklich komisch. Und ich glaube, hier ist auch dieses Bibelwort ein Impuls zur Medienkompetenz. Einfach mal zu fragen, wie kommt es eigentlich, dass ich jeden Morgen lese, die Welt geht unter, dass ich in sozialen Medien ständig nur Katastrophe und Krise. Das mal prüfen. Auch die eigene Reaktion prüfen, auch die Timeline vieles mal prüfen. Prüfen ist nicht zu sagen, jetzt gehe ich erstmal 7 Wochen ohne Medienabstinenz. Wenn das nötig ist, ist schon ziemlich katastrophal bei dir eigentlich. Also man sollte ein bisschen, aber sich hier in den Griff zu kriegen und sich nicht treiben zu lassen, sondern prüfen die Nachrichtenlage, sich selbst, die eigenen Reaktionen und das Gute im Auge zu behalten.
Ja, das habe ich jetzt auch im Hinblick auf die USA mitgekriegt. Ich war ja ein paar Tage in San Diego, es war herrlich. Natürlich gab es da auch Leute, die sagen, wir stecken in einer großen Krise jetzt, was kommt da auf uns zu? Ich habe jetzt gehört von jemandem, der die USA auch besucht hat und hat gesagt, unser Bild von den USA ist manchmal auch ein bisschen schräg hier so in Europa. Die Menschen leben und erleben das dort durchaus anders, als das in manchen Medien hier durchkommt. Ich finde das jetzt eine schöne Aktualisierung der Jahreslosung. Stichwort Medien, Medienkompetenz. Wir prüfen das. Es ist für mich auch etwas Tröstliches in dieser Jahreslosung, auch an dieser Stelle. Sie haucht uns auch ein wenig Gelassenheit zu. Ich finde den Aspekt der Gemeinschaft an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Das Gute zu behalten, dieses Miteinander prüfen, das Gute behalten, das hat ganz, ganz stark damit zu tun, dass man eben auch eine Gesprächskultur entwickelt. Miteinander, dass man das nicht. Die Angst entsteht häufig auch in der Einsamkeit, wenn ich mir alleine den Kopf zerbreche über die Dinge. Auch das nehme ich mit aus der Jahreslosung. Hey, mach das gemeinsam. Es gibt gute Freundinnen und Freunde, die wir haben. Wir stecken in tollen, lebensfördernden Gemeinschaften und Gruppen, in denen wir gut aufgehoben sind. Und das finde ich für unsere Zeit sehr, sehr wichtig, dass wir auch darauf achten, dafür dankbar sind, die Ressourcen, die uns daraus entgegenkommen, anzapfen. Das ist in der Jahreslosung hier auch sehr, sehr deutlich. Die Einzelnen sind sozusagen gewisse Personen, die da auftreten. Und demgegenüber wird die Gemeinschaft der Gläubigen gestellt. Und der wird viel zugetraut, weil man davon ausgeht, die sind nicht von allen guten Geistern verlassen. Weil Paulus sagt, ihr habt den Heiligen Geist, denn die Gabe der Geisterunterscheidung, das wird an anderen Stellen bei Paulus deutlich, ist eine Gabe des Heiligen Geistes selbst. Also der Heilige Geist kommt nie irgendwie und stiftet Chaos und Verwirrung, ohne dass er da nicht auch solche Gaben mitgibt, eben die Geister zu unterscheiden und zu prüfen. Also für mich durchaus etwas, was mich einmal durchatmen lässt, anhalten lässt. Ich gucke mich um, ich bin nicht alleine, ich bemühe mich um gute Gespräche, um gechillte Gespräche. Und ich merke das auch in meinem Leben. Ohne das würde ich oft durchdrehen.
Ja, Auch zum Text noch mal eine kleine Hinzufügung. Also prüfet alles und bald ist das Gute, ist die Losung. Man könnte, müsste fast vom Urtext her sagen, dass man das leicht verschnitten hat hier. Im Grunde ist es bei Paulus ein Obersatz und zwei Untersatzsätze. Der Obersatz heißt prüfet alles. So, und dann gehört zusammen, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt.
Ja.
Das ist der Aufbau. So, und jetzt kann man sagen, ja, meidet das Böse, ist ja eigentlich nur das Gegenteil von behaltet das Gute. Vielleicht ist es aber wichtig, das auch mal mitzuhören, prüfet alles, und dazu gehört, behaltet das Gute, meidet das Böse. Find daran auch spannend, der religiöse Anspruch der prophetischen Rede wird geprüft anhand moralischer Kriterien. Nicht umgekehrt. Also der religiöse Geltungsanspruch, die religiöse Wahrheit steht nicht über der Moral, über dem, was gut ist für Menschen, sondern du sollst die religiöse Offenbarung schlicht daran prüfen, ist es gut für die Menschen, ist es böse, hilft es, schadet es, verletzt es, heilt es. Ich halte das für sehr wesentlich. Ich sorge mich um Religionen, wo religiöse Machtansprüche so absolut sind, dass du moralisch geradezu blind wirst, wie du mit Menschen umgehst. Weil die religiöse Wahrheit ist absolut und egal, was du glaubst, was dazugehört, du ziehst durch, egal wie viele darunter leiden. Das ist nicht Bibel. Das ist überhaupt nicht die hebräische Bibel. Da ist völlig klar, du wirst nie, nie, nie den Kult und den Gottesdienst stellen dürfen über die Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Zuwendung zu den Geringen und Schwachen. Das ist das Kriterium für die Wahrheit des religiösen Kults. Das ist im NT nicht anders. Die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit ist das Kriterium für religiöse Wahrheitsansprüche. Das scheint mir aktuell zu sein. Und ich will das aber jetzt auch nicht so alarmistisch aufblähen. Ich will ja von Paulus lernen und so. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen das Christentum tatsächlich auch als Religion der Nächstenliebe und wissen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich glaube, das muss man öfter auch nochmal offensiv sagen, weil es wirklich so ist. Ja. Ne? Das ist der Prüfstein.
Du, ich war jetzt auch geschockt, dass ich von manchen Leuten, die ich durchaus schätze, solche Sätze höre. Ja, wir wissen ja nicht, was gut ist. Und wenn Gott etwas tut und für gut erklärt, dann ist es nicht gut aufgrund unseres moralischen Empfindens und Urteilens, aufgrund unserer ethischen Entscheidungsfindungsprozesse, sondern es ist schlichtweg einfach gut, weil Gott es für gut erklärt. Da habe ich versucht zu zeigen, das kann nicht dein Ernst sein. Mhm. Und zwar kann es nicht dein Ernst sein, weil du das, worauf du dich meinst, beziehen zu können, nämlich das Wort Gottes selbst, weil du das hier komplett unterläufst. Das Wort Gottes selbst liefert uns die Kriterien mit, anhand deren das eben geprüft werden kann. Mhm. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das heißt, das ist auch so eine kerngesunde moralische Grundintuition, auf die ich hier auch vertrauen möchte. Und ich möchte das jetzt schon einführen. Vielleicht können wir da auch dann umschwenken. Wir sind nämlich gerade schon so ins Thema Geisterunterscheidung hinein. Die Früchte des Geistes, an denen man ja prüft, ja, was waren das jetzt? Waren es gute Geister oder eher problematische, fragwürdige Geister? Sind natürlich dementsprechende auch moralische Setzungen sind ja werden sind Werte, die ganz stark zu tun haben auch mit unserem Miteinander, und das, was gut und böse ist, wird in diesen Früchtekatalogen oder eben dann auch in dem, was abgelehnt wird. Das ist da relativ klar. Das ist keine große Hexerei. Da kann man sich auch mit allen Menschen mehr oder weniger drüber verständigen. Mhm. Und auch das finde ich eben eine schöne Ausbalancierung zwischen religiösen Ansprüchen, die an uns herangetragen werden, und dann zu sagen, nee, warte mal. Wir können damit kritisch, konstruktiv umgehen.
Mhm. Ja. Genau. Und um gleich zur Geisterunterscheidung auch nochmal zu kommen, würde ich kurz abschließen, prüfet alles. Spannende Frage ist ja, woran prüfen? Wir haben im Internet ja auch ein bisschen schon veröffentlicht, ausprobiert. Es gibt immer wieder mal den protestantischen Reflex, wo Leute sagen, ja, das Entscheidende ist aber, woran du prüfst, ist die Bibel. Du musst es an der Bibel prüfen, und da ist eigentlich ganz klar, zack, zack, zack. Nochmal, es gibt kein Neues Testament für Paulus, gar nicht. Ja. So viele Fragen, die sich gestellt haben, war mit der hebräischen Bibel nicht klar zu kriegen. Es ist nicht so einfach, ne? Also, und dann diese Unmittelbarkeit zu glauben, dass die eigene Auslegung der Bibel mit der Bibel gleichgesetzt werden darf, ist halt der Kardinalfehler, vor dem dieser Text einen retten kann. So, es ist immer unsere Auslegung der Bibel, die wir für die Aussage der Bibel halten. Hier eine Dauerprüfungsbereitschaft zu implementieren, ist sehr evangelisch. Das ist sola scriptura, so das klarzukriegen. Und ich würde die Kriterien kurz nennen. Also ja, Offenheit. Offenheit ist wichtig. Wer immer schon dicht ist, kommt nicht mal ins Geschäft hinein. Kritikfähig zu sein, heißt irgendwie auch ernst genommen zu sein als verantwortliches Subjekt, was das kann. Naja, dann gemeinsam. Gemeinschaft, im gemeinschaftlichen Gespräch klarkriegen, ist ein zentrales Kriterium. Wer sich als Ultraprophet allein gewiss ist und alle für bekloppt hält, vielleicht kein guter Plan, nicht? Also Paulus setzt darauf, die Gemeinschaft wird es rauskriegen und dann ist es eben tatsächlich auch dieses ethische Gefüge von Gut und Böse und Paulus legt es in seinen Briefen ja nun doch auch aus, nicht? In der Liebe dienen wir einander, Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also Menschen helfen und nicht schaden ist am Ende die Mikrodefinition von Gut und Böse. So, und damit hat man Kriterien. In vielen Fragen kommt man damit auch recht weit, würde ich mal meinen.
Ich würde an dieser Stelle gerne so ein bisschen provozieren. Und zwar anknüpfend an das, was du gesagt hast. Es ist eine Stärke reformatorischen und auch reformierten Glaubens, dass wir intensiv mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir das hochhalten, dass wir sagen, da werden uns Geschichten erzählt, da zeigt sich Gott. Jetzt hast du gesagt, ja, aber auch das gilt es immer wieder neu zu prüfen und offen nachzufragen. Und da hast du uns nochmal kurz zurückgeholt und gesagt, erinnert euch, das war, ist zur Zeit, der Thessalonicher ist das nicht. Ein bisschen spitz, die haben keine andere Wahl, als sich auf das Wirken des Geistes sozusagen zu verlassen. Musterbeispiel wäre vielleicht auch Apostelkonzil. Ne? Ich glaube, da treten sie doch auch auf. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Und dann kommt zum ersten Mal, glaube ich, der Begriff Dogma. Dogma ist der befreiende Entschluss. Was ist der befreiende Entschluss? Ihr Christen müsst euch nicht beugen unter bestimmte Reinheitsvorschriften und bestimmte Dinge. Da ist jetzt eine große Freiheit, so haben wir das entschieden. Ich habe irgendwie den Eindruck, und das war auch so etwas, was ich einspeisen wollte in unsere Auseinandersetzung und Beschäftigung mit der Jahreslosung. Ich habe den Eindruck, die Jahreslosung bringt uns aber auch zunächst einmal eine prinzipielle Offenheit entgegen. Eine prinzipielle Offenheit prüft alles, das Gute behaltet, ja, das Böse meidet, aber vorher kommt es mir so vor, als würde Paulus so eine Warnung aussprechen, jetzt bitte nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Prophetische Rede verachtet nicht, den Geist löscht nicht aus. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es in der Geschichte auch der reformierten Kirchen nach wie vor eine für mich fragwürdige Skepsis gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes gibt. Dass man stark ist mit Gottesdiensten, wo das Wort und die Wortauslegung im Mittelpunkt steht, dass man stark ist mit ganz vielen Dingen, mit institutionellen Geschichten und so weiter. Und wenn ich es ganz flapsig und salopp sagen würde, ist, ich wünschte mir manchmal in unseren Kirchen und vielleicht sogar auch in meinem eigenen Leben ein bisschen mehr Prüfungsstress. Ja? Also wenn ich mich frage, ist das Problem wirklich, dass es zu wild und zu charismatisch und mit zu viel Geisteswirkungen in unseren Kreisen einhergeht, sodass wir neue Prüfungskomitees einsetzen müssten und vor lauter Geistwirken jetzt nicht wissen, welche Geister uns da um die Ohren fliegen? Da würde ich sagen, nee, das ist, also unser Problem beginnt doch bei dem, wo Paulus sagt, dämpft den Geist nicht. Also ohne, dass ich das jetzt zum Vorwurf machen will, können wir ja auch nicht untersuchen, wie kam es dazu oder stimmt das wirklich. Ist aber so mein Eindruck, deswegen habe ich dafür plädiert und habe gesagt, öffnen wir uns doch erst einmal und geben das auch zu, dass es zum christlichen Glauben dazugehört, begeistert zu werden, ergriffen zu werden von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, wo du dann auch erst einmal ein Erlebnis machst. Im Nachdenken, im gemeinsamen Reflektieren wird aus diesem Erlebnis dann hoffentlich auch eine echte spirituelle Erfahrung, wo wir dann sagen können, ja, da ist uns der Geist Gottes begegnet. Deshalb ist so mein Plädoyer, diesen Aspekt, diesen charismatischen, vielleicht auch eben ja diesen begeisterungsfähigen Aspekt aus der Jahreslosung mit einzuspeisen und zu sagen, prüfet alles das Gute, behaltet, meidet das Böse. Ja, aber bevor es etwas zu prüfen gibt, muss ja auch erstmal etwas mit dem Heiligen Geist passieren. Und da finde ich, ein bisschen mehr Begeisterung, ein bisschen mehr Offenheit für das, was außer der Reihe ist. Brauchen wir das nicht auch als Kirche in dieser Zeit, wo wir ja merken, das war gut, das war über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, hat sich das bewährt. Aber jetzt ist irgendwie eine Zeit, wo Kirche sich auch neu öffnen muss und neue Orientierung braucht. Und ja, sich selber prüfen muss und auch herausfinden muss, ja, was war gut, was hat aber das, was hat jetzt irgendwie auch wie ausgedient, bewährt sich nicht mehr. Was ist jetzt das Gute, was wir ergreifen und was können wir auch getrost weglassen? Auch diesen Impuls, finde ich, etwas widerborstig für mich, für meine Zeit, für die Kirche, zu der wir uns zählen, mehr Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Bin ich jetzt zu charismatisch, Thorsten?
Also mir nicht. Ne? Nein, ich habe ja auch eine Geschichte, ne, dass ich so durch evangelikal-charismatische Einsprengsel überhaupt erstmal Christ geworden bin. Ich weiß auch nicht, ob und wie mir das durch landeskirchliches Christentum hätte widerfahren können. Also ich bin schon ganz dankbar für diesen Einfluss. Ich habe Gründe, mich jetzt im landeskirchlichen Feld wohler zu fühlen, bin aber sehr dankbar für das Geistwehen und Wirken tatsächlich auch so in diesem evangelikal-charismatischen Strang. Ich würde insgesamt auch sagen, nicht die reformatorischen Kirchen im 16. Jahrhundert, also ich habe da schon das Gefühl, man ist ziemlich früh auch auf eine schiefe Bahn gekommen, dadurch, dass man so alle diese Ansätze des radikalen oder linken Flügels der Reformation abgeschnitten hat. So, wir feiern nächstes Jahr, 2025, 500 Jahre Täufertum. Mennoniten aus aller Welt werden nach Zürich kommen. Ja. Herzlich willkommen und so. Wir waren böse zu euch. Es tut uns leid und so. Und die werden das hier feiern. Also die und eben auch diese Gruppen, die in ganz anderer Weise geistoffen waren, die wurden als Spiritualisten, als Schwärmer und so weiter verunglimpft. Naja, leider hier und da nicht ohne Grund. Ne? Also klar, die waren manchmal auch einseitig. Und es war die Weisheit nicht da, dass diese Stränge und Flügel gemerkt haben, für die gesamte Christenheit gehören wir eigentlich zusammen. So, wir brauchen das Wort und die Ordnung und die Rücksicht und die Geduld und wir brauchen die Offenheit und wir brauchen die Dynamik und wir brauchen die Bereitschaft, Dinge auch zu verändern und auszuprobieren. Und das ist auseinandergerissen vor 500 Jahren. Und wir leben, finde ich, in einer nach wie vor auseinandergerissenen Christenheit. Es tut uns allen nicht gut. Die einen haben die Tradition, die Geschichte, die Liturgie und so. Die anderen haben das Intellektuelle, die Theologie, die hohe Wort und Kunst und Schriftkultur und andere haben das Erleben und die Nachfolge und wieder anderen das persönliche Tun. Landeskirche ist für mich der Traum, dass man nicht wählen muss, sondern die Weisheit herrscht. In einer offenen Kirche für alle gehört das alles dazu. Aber für jeden Einzelnen ist es ja auch schön, wenigstens so ein bisschen an allem teilzuhaben. Und für uns als Landeskirche sehe ich, das Anhaften am Gewohnten, am Geordneten und Intellektuellen ist sehr viel stärker als die Offenheit für das Neue, für die Erfahrung, für die Begeisterung. Da spüre ich eine Schieflage.
Ja, und deshalb, genau darum geht es mir, Thorsten. Und ich knüpfe da vielleicht nochmal an, an einem Aufsatz, den der Zürcher systematische Theologe Gerhard Ebeling über seinen Lehrer, glaube ich, war das ja auch, Emil Brunner, geschrieben hat, mit dem wunderbaren Titel die Beunruhigung der Theologie durch die Frage nach den Früchten des Heiligen Geistes. Und wir erinnern uns, wir haben ja in unserer kleinen Reise durch die Schweizer Theologie, die wir angefangen haben, diese Zusammenhänge auch entdeckt. Da gibt es wirklich Geisteswirken, Bad Boll und die Blumhardt und Schweizer Theologen, Ragaz und andere knüpfen daran an. Und die haben dann Karl Barth, die dialektische Theologie und auch Emil Brunner durchaus geprägt und auch theologisch geprägt. Und das Entscheidende fand ich, dass Ebeling da in diesem Aufsatz über Emil Brunner deutlich macht, dass Emil Brunner kritisiert und sagt, diese Intellektualisierung der Früchte des Heiligen Geistes, als wären die Früchte etwas, was man da glauben müsste, sagt er, da geschieht eine Verschiebung. Früchte des Heiligen Geistes sind konkrete Erfahrungen des Heiligen Geistes. Da geschieht wirklich etwas. Und das darf einen dann auch dementsprechend beeinflussen, das darf zählen. Und genau das meine ich. Und deshalb möchte ich eben gerade auch als Landeskirche, finde ich das, was du gesagt hast, so schade. Überlassen wir das doch nicht irgendwelchen anderen, sondern entdecken wir, wie stark das eigene Erbe war und eigentlich auch ist. Und dass wir eben nicht, wie du schön gesagt hast, vor der blöden Wahl stehen, dies oder jenes. Und ich meine jetzt sagen zu können, dass die Jahreslosung doch eigentlich genau für so eine reformierte Landeskirche, für alle Kirchen, aber auch für uns, einfach ein toller Hinweis ist, weil sie nämlich beides deutlich macht. Hey Leute, es kann durchaus Zeiten geben, wo mehr Offenheit, so eine gesunde Porosität für den Heiligen Geist, für sein Geistwirken, für Begeisterung, durchaus auch mit dem Risiko, dass ihr mal schräg angeguckt werdet. Ne? Das kann durchaus angemessen sein. Traugott Holz in seinem Thessalonicher Kommentar sagt auch, Paulus fordert die Gemeinde hier auf, haltet euch offen für Erfahrungen und für Manifestationen des Geistes, auch mit dem Risiko, dass das sehr, sehr schrill und schräg und übertrieben von eurem kulturellen Umfeld, von eurem religiösen Umfeld wahrgenommen wird. Und ich finde, das können wir uns doch angedeihen lassen, dass wir wissen, ja, es gibt so viel Gutes, es gibt eine ganz gediegene Kultur, es gibt gediegenstes Denken, es gibt gediegenste Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, es gibt tolle Gottesdienste, aber wir öffnen uns auch wieder für andere Dinge. Vielleicht gerade auch, weil jetzt die Zeit dafür reif ist. Also jetzt in unserem Gespräch hier denke ich, das passt doch auch ganz gut, diese Jahreslosung 25 ist auch dort ein cooles Navigationsinstrument.
Ja, nee, finde ich absolut so. Man hat das, glaube ich, in vielen Kirchen so genommen. Prüfet die anderen und verwerft alles an ihn. Aber das war doch sehr traurig. Ne? Also auch evangelisch-katholisch. Was kann man in Sachen Geisterunterscheidung lernen von Ignatius von Loyola und den Jesuiten? Die haben da viele Goldkörner gefunden und so. Das passiert ja auch. Ne? Also es ist ja doch landeskirchlicher Standard, dass wir ignatianische Impulse aufgreifen, Exerzitien. Das ist auch gut so. Das sollten wir zum Teil unserer Identität machen, ökumenisches Lernen. Nächstes Jahr würde ich empfehlen, sich ein bisschen mit Täufertum beschäftigen, also mit einer Christenheit, die nicht staatskonform sein wollte, die sich auch schlicht verweigert hat, Militärdienst, Ausbeutung, die einen einfachen Lebensstil gesucht hat. Das hat uns viel zu sagen. Das ist wirklich wichtig. So dieses Hoheitliche und Staatsanaloge der Kirche hat auch an falschen Formen des Staats Maß genommen. Heutzutage bin ich gar nicht so dagegen, weil vieles auch besser geworden ist. Aber historisch betrachtet hatten die wirklich viele Einsichten, die uns gefehlt haben.
Wir kommen so ein bisschen zum Anflug hier, Landeanflug dieser Episode. Ich habe mich ein bisschen reingekniet und gelesen über solche Leute, wie du jetzt genannt hast, die die Kunst der Geisterunterscheidung praktiziert haben, die dann aber auch andere gelehrt haben darin. Ich bin dem erstmal so ein bisschen nachgegangen, dass das ein durchgängiges Thema in der Bibel sowieso ist. Das Erstaunlichste fand ich, sogar Gott prüft die Geister. Ja? Also es gibt verschiedene Stellen, wo auch Gott es anscheinend nötig hat. Und ich würde das jetzt sofort streichen. Dieses nötig haben bedeutet ja schon wieder, dass ich weiß, wer Gott eigentlich wäre. Und jetzt hat er da was nötig. Warum? Nein, Gott prüft. Es scheint Gott und seinem Verhältnis zu uns Menschen angemessen zu sein, dass er sich auf den Weg mit uns macht, dass er Erfahrungen mit uns sammelt. Und dass er das auch tut unter dem Aspekt, ich bin gespannt, ich schau mal, was da wirklich im Herzen der Menschen ist, was sie wirklich wollen, wie sie sich entscheiden werden. Ich fand das sehr berührend, die Geschichte nochmal Josua und Kaleb. Da heißt es an einer Stelle, dass Gott sah, dass ein anderer Geist in ihnen war. Also auch Gott praktiziert Geisterunterscheidung. Wenn wir das tun, ist das in gewisser Weise ein bisschen was Göttliches, fand ich. Ja, für mich total erhellend. Also auch da nochmal eine Empfehlung, da ruhig mal einzutauchen. Hättest du Lust, dass wir nochmal so ein bisschen jetzt in die Gegenwart kommen und sagen, ja, Geisterunterscheidung, wie geht das denn heute und was beschäftigt uns da? Ich habe das mal versucht, am Doppelt- und Dreifachgebot der Liebe aufzuhängen. Das hast du nämlich schon gesagt. Die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst und zu allen Mitkreaturen, das ist doch eigentlich ein Kriterium, mit dem wir grundsätzlich ganz basal grundlegend arbeiten können. Ich habe es so formuliert, guter Geist ist dort, wo ich spüre, ich komme in der Welt an, ich komme bei mir selbst an, ich komme bei Gott an. Das könnten wir noch mal etwas nachverfolgen. In der Welt ankommen heißt für mich zum Beispiel, überall, wo Menschen sich auf einen Geist berufen, der sie aus dem geerdeten, tatsächlichen, konkreten, durchaus auch harten, widerborstigen Leben sozusagen herauskatapultiert, wo ich unter Berufung auf den Geist Gottes mir das Leben irgendwie schön glaube. Ich finde, das ist nicht der Geist Jesu Christi, denn der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist biblisch gesehen tatsächlich festgemacht an Jesus Christus. Da zeigt mir Gott, dass sein Geist immer irgendwie ganz tief in die Welt führt und auch zu den Menschen führt und auch zu den Tiefen und natürlich auch in die Schönheit des Lebens führt. Das wäre so für mich etwas, wo man dem nachgehen kann. Auch wenn man jetzt sich versucht zu orientieren und im Hinblick auf, ja, wie entscheide ich mich jetzt, was ist hier das Gute, was sollte ich vielleicht eher meiden? Da wäre für mich jetzt so eine hilfreiche Frage, spüre ich einen Sog, der mich in die Welt zieht, der mich zu den Menschen zieht, der mich zu den Geschöpfen zieht? Spüre ich, dass mit dieser Entscheidung ich vielleicht einen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten kann, dass diese Welt ein Stückchen gerechter, menschenwürdiger, lebenswürdiger wird. Das wäre für mich, für die Praxis der Geisterunterscheidung, die ja dann auch in einer Entscheidung münden kann, eine ganz schöne Fragestellung und auch ein Achtsamwerden, von was werde ich da angezogen? Werde ich in die Welt hineingezogen? Ja.
Finde ich sehr stark, genau. Und 1. Thessalonicher Brief am Ende, ne, wird nochmal ausdrücklich betont, Leib und Seele gehören zusammen. Oh, hat man viel vergessen, die Männer zuerst und so. Also auch im Körper anzukommen, spüren zu lernen, was tut gut, was tut mir nicht gut. Verbundenheit aufzubauen mit den Dingen um uns herum, mit Menschen um uns herum. Also mit Rosa gesprochen, resonanzfähig werden. Bin ich dicht, bin ich stumpf, bin ich abgeschottet gegenüber allen? Oder kann ich Musik genießen, das Schöne würdigen? Kann ich in Beziehungen mich einlassen? Kann ich zuhören? Kann ich erzählen? Kann ich preisgeben? All das sind ja Formen des Guten, wo wir Verbundenheit stärken. Ich glaube, das sind auch Kriterien, das ist die Richtung. Ne? Da entsteht eben dieses, das Gute, das wir behalten sollen.
Ja, und ich habe das bei einigen Theologen wunderschön gefunden, nochmal eine Begründung, warum die Verbindung jetzt nicht nur einfach, ja, die Bibel sagt das halt, sondern weil diese Verbindung zwischen dem Guten und auch Heiligen Geist Gottes und Jesus Christus so schön ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei wem ich das aufgeschnappt habe, ist ja jetzt auch egal, aber da hat jemand geschrieben, die gelungenste Verbindung zwischen Menschlichem und Göttlichem ist dem Heiligen Geist in Jesus Christus gelungen. Und das fand ich irgendwie so schön. Gerade wenn man jetzt so einen Fokus auf Jesus Christus hat, Und ich darf schon verraten, unsere nächste Folge wird sich mit diesem Geheimnis, da ist ein wahrer Gott und ein wahrer Mensch. Und die Verbindung von Göttlichem und Menschlichem ist hier wirklich dem Heiligen Geist in einer überragenden Weise gelungen. Das fand ich für mich noch einmal eine sehr plausible und auch schöne Erklärung, warum es sehr gut ist und hilfreich sein kann, im Hinblick auf unsere Unterscheidungen und auch Entscheidungen, immer mal wieder Maß zu nehmen an Jesus. Und damit meine ich jetzt nicht so, what would Jesus do? Also copy and paste, überhaupt nicht. Sondern eben durchaus einen kritischen, konstruktiven, einen gereiften, ja, einen geistgeleiteten Umgang auch mit, wie hat Jesus gelebt und was kommt uns von dort entgegen in dieser tollen Verbindung zwischen von Göttlichem und Menschlichem. Das meinte ich so, ein guter Geist ist dort, wo du mit dem Göttlichen in die Verbundenheit und in die Resonanz gehen kannst.
Ja, und ich greife deinen dritten Punkt noch auf, das heißt auch bei sich selbst ankommen. Also what would Jesus do ist ja super, ne? Das ist ja auch urchristlich und soll was machen, aber wie weit kommst du, ne? Du kannst nicht sinnvoll fragen, hätte Jesus sich impfen lassen, würde er Smartphone nutzen, ja, lies nach, hast du viel zu tun und so. Das funktioniert ja alles nicht. Also du musst sein Bild verinnerlichen, du musst seine Wege, seine Worte, all das musst du immer wieder dir so vor Augen führen. Und am Ende wird es darauf hinauslaufen, ein Gefühl für Stimmigkeit zu entwickeln. So, und als Christinnen glauben wir, dass dieses Gefühl der Stimmigkeit eine geistliche Herausforderung ist, ein Geschenk des Heiligen Geistes, die er nicht auf Knopfdruck schenkt. Du kannst nicht sagen, Heiliger Geist, schenk mir das Gefühl der Stimmigkeit, ich bin mir eigentlich schon sicher. Das funktioniert ja
schön
alles
nicht. Schön wär's.
Nee, so und jesuitische Weganleitungen sind da so weise, dass sie sagen, ja, und manchmal muss man sich erstmal entscheiden und bevor man handelt, noch mal ein bisschen Zeit lassen, ob mit der Entscheidung der Trost ausreift oder nicht.
Ja.
So, es sind Wegstrecken und du brauchst die Geduld mit dir selbst, die Offenheit, aber auch das Vertrauen auf die Prozesse in dir, dass der Heilige Geist und auch du in deiner Lernfähigkeit in guter Weise zusammenkommt. Und du kannst dich dann immer noch täuschen, aber immer, wo es gut läuft, sind das doch gelingende Prozesse, nicht? Dass das Bild Christi und das Wirken des Geistes, aber auch eigene Lernfähigkeit in feiner Weise zusammenstimmen.
Vielleicht können wir damit tatsächlich abschließen. Es wäre natürlich jetzt sehr, sehr schön, noch weiter zu sprechen, Entscheidungen treffen heute. Unter welchen Bedingungen fällt uns das vielleicht leichter? Unter welchen Bedingungen fällt es uns schwerer? Wie geht das, wenn man keine Zeit hat und sich das nicht leisten kann, dass Entscheidungen reifen, weil eine Entscheidung getroffen werden wird? Wir könnten tatsächlich auch über die spätmoderne Angst und das spätmoderne Hinausschieben von Entscheidungen sprechen, die Angst, im Jetzt die falsche Entscheidung zu treffen, die das vollkommene Morgen irgendwie vermasselt oder verdattelt. Ich würde aber jetzt gerne ausklingen lassen, genau mit dem, was du sagst, da entsteht zu schauen, da entsteht Trost, da entsteht eine Stimmigkeit. Ein anderer Begriff wäre für mich Frieden. Und mir fiel auch im Lesen, Stefan Kiechle, ein Ignazianer, hat ein wunderschönes kleines Buch geschrieben, findet ihr alle auch in der Literatur, die wir damit angegeben haben, in unseren Arbeitsunterlagen zur Jahreslosung. Und Stefan Kiechle hat das auch wunderbar deutlich gemacht als Ignazianer, dass die Dinge Zeit brauchen und reifen. Und ich wurde an dieses berühmte und auch für mich so derzeit tröstliche Schreiben von Rainer Maria Rilke an einen Dichterfreund. Das wäre vielleicht auch eine Botschaft der Jahreslosung. Nicht sofort den Problemlösungsbutton drücken. Es gibt Probleme, die müssen sofort gelöst werden. Und dann ist auch Trial and Error und durchaus Risiko und einfach mal eine Entscheidung treffen und los und gucken. Aber es gibt auch, und das sind vielleicht die existenziellen Fragen und Probleme, wo es darum geht, die Fragen zu leben, geduldig, in der Hoffnung, eines Tages in die Antwort hinein zu leben oder gelebt zu haben. Das ist auch etwas von dieser Gelassenheit, die uns in dieser Jahreslosung entgegenkommt. Prüfet alles, das Gute behaltet, meidet das Böse.
Und alles Weitere trauen wir unseren Zuhörerinnen zu. Das lernen wir auch aus der Jahreslosung. Macht's gut.
Sehr gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.